Schriftlesung. Heute sind wir unterwegs im Richter Kapitel 13. Ihr könnt gerne selber mitlesen. Empfehle ich auch tatsächlich heute, weil wir im kompletten 13. Kapitel unterwegs sind. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Die Übersetzung wird auch hinter mir an der Leinwand sein. So. Aber die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Philister 40 Jahre lang. Es war aber ein Mann von Zorea, vom Geschlecht der Daniter, namens Manoach. Und seine Frau war unfruchtbar und konnte keine Kinder bekommen. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Siehe doch, du bist unfruchtbar und kannst keine Kinder bekommen, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch, dass du keinen Wein noch starkes Getränk trinkst und nix Unreines isst. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem soll kein Schermesser auf das Haupt kommen, denn der Knabe soll ein Assyrier Gottes sein, von Mutterleib an. Und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Da kam die Frau und sagte es ihrem Mann und sprach: Ein Mann Gottes ist zu mir gekommen, und seine Gestalt war wie die Gestalt eines Engel Gottes, sehr erschreckend, so dass ich ihn nicht fragte, woher er komme, und er hat mir seinen Namen nicht genannt. Und er sprach zu mir: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So trinke nun weder Wein noch starkes Getränk und iss nichts Unreines, denn der Knabe soll ein Assyrier Gottes sein, von Mutterleib an bis zum Tag seines Todes. Da betete Manoach zu den Herrn und sprach: Ach, mein Herr, lass doch den Mann Gottes, den du gesandt hast, wieder zu uns kommen, damit er uns lehrt, was wir mit dem Knaben tun müssen, der geboren werden soll. Und Gott erhörte die Stimme Manoachs, und der Engel Gottes kam wieder zu der Frau. Sie saß aber auf dem Feld, und ihr Mann Manoach war nicht bei ihr. Da lief die Frau rasch und berichtete es ihren Mann und sprach zu ihm: Siehe, der Mann ist mir erschienen, der an jenem Tag zu mir kam. Und Manoach machte sich auf und ging seiner Frau nach. Und er kam zu dem Mann und sprach zu ihm: Bist du der Mann, der mit meiner Frau geredet hat? Er sprach: Ja, ich bin's. Und Manoach sprach: Wenn nun dein Wort eintrifft, was für eine Ordnung soll für den Knaben gelten und was soll er tun? Und der Engel des Herrn sprach zu Manoach: Von allem, was ich deiner Frau gesagt habe, soll sie sich enthalten. Sie soll nicht essen, was vom Weinstock kommt, und soll weder Wein noch starkes Getränk trinken und nichts Unreines essen. Und alles, was ich ihr geboten habe, soll sie halten. Und Manoach sprach zu dem Engel des Herrn: Lass dich doch von uns aufhalten, so wollen wir dir ein Ziegenböcklein zubereiten. Aber der Engel des Herrn antwortete Manoach: Wenn du mich auch hier behielst, so würde ich doch nicht von deiner Speise essen. Willst du aber ein Brandopfer darbringen, so sollst du es dem Herrn opfern. Manoach wusste nämlich nicht, dass der Engel des Herrn war. Was ist dein Name? Denn wenn dein Wort eintrifft, so wollen wir dich ehren. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm: Warum fragst du nach meinem Namen? Er ist zu wunderbar. Da nahm Manoach das Ziegenböcklein und das Speiseopfer und opferte es dem Herrn auf dem Felsen, und er tat ein Wunder. Manoach aber und seine Frau sahen zu. Denn als die Flamme vom Altar zum Himmel stieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf. Als Manoach und seine Frau dies sahen, fielen sie auf ihr Angesicht zur Erde. Der Engel des Herrn erschien aber Manoach und seine Frau nicht mehr. Da erkannte Manoach, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoach sprach zu seiner Frau: Wir müssen sicherlich sterben, weil wir Gott gesehen haben. Aber seine Frau antwortete ihm: wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er das Brandopfer und das Speisopfer nicht von unseren Händen angenommen. Er hätte uns auch weder dies alles gezeigt, noch uns jetzt so etwas hören lassen. Und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Und der Knabe wuchs heran, und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben im Lager Dans zwischen Zorea und Estaol. Amen.
Jetzt? Gut. Ich hoffe, ihr habt mich trotzdem gehört. Also, nochmal kurz für die, die online dabei sind. Wir sind hier gerade in der Richterzeit und heute beim Anfang vom Ende angekommen. Mittwochs gehen wir also durch die Richterzeit und das ist die Zeit zwischen der Landnahme Kanaans durch Josua und der Königszeit. Das könnt ihr ungefähr einordnen so. Wir sind jetzt hier im 11. Jahrhundert vor Christus in der Richterzeit und das war eine wilde Zeit. Für die, die noch nicht so tief drinstecken, ich lese gerade nochmal drei Verse aus dem zweiten Kapitel, die Verse 7, 10 und 11, die einfach nochmal so ein bisschen zeigen, wie das nach der Landnahme Kanaans durch Josua weitergegangen ist. Da heißt es, und das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte und solange die Ältesten da waren, die Josua überlebten, welche alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er an Israel getan hatte. Und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er in Israel getan hatte. Da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn, und sie dienten den Baalen. Ja, und wir sehen das hier nach Josua, da gibt es immer wieder Götzendienst in Israel. Und als Folge davon im ganzen Richterbuch immer wieder Bedrückung durch fremde Völker. Dann aber auch wieder Buße des Volkes. Das Volk kehrt dann um zu Gott. Und Gott hört auf das Volk, hört auf dieses Schreien vom Volk und er erweckt dann einen Richter, der das Volk rettet, der es erlöst. Aber dann geht's auch wieder irgendwann von vorne los. Neuer Götzendienst. Das ist dieser Kreislauf, der immer wieder im Richterbuch vorkommt. Und der Simson, der ist jetzt der letzte Richter dieser Richterzeit, wie sie im Buch Richter beschrieben wird. Und daher ist es heute der Anfang vom Ende. Simson ist also der letzte von 12 Richtern, mit denen wir uns ja befassen bzw. hier befasst haben. Simson sozusagen der krönende Abschluss und über den erhalten wir auch die meisten Infos von allen Richtern. Das geht eben heute los mit Kapitel 13, mit seiner Geburt und Jugend, wird uns aber auch noch in den nächsten 4 Wochen beschäftigen. So, und seine Geburt jetzt, die war ja wirklich ziemlich wunderbar. Die haben wir gerade gehört in der Schriftlesung. Und jetzt ist so ein wunderbares Ereignis, so eine wunderbare Geschichte, aber mehr als bloß irgendwie nett zu lesen, sondern die will uns natürlich auch was sagen. Und wir werden jetzt heute davon hören, wie Gott in so einer ausweglosen Situation zu untauglichen Menschen kommt und ihnen einen unglaublichen, einen wunderbaren Erlöser schenkt. Und an dem, was hier passiert, da können wir eine ganze Menge lernen, nämlich erstens, was unseren Zustand betrifft, der dem von dem Volk Israel damals vielleicht gar nicht so unähnlich ist. Und zweitens können wir da sehen, was Gottes Wesen ist und wie sein Erlöser beschaffen ist. So, schauen wir jetzt also erstmal in diese wirklich aussichtslose Situation der Israeliten rein. Wie war die Lage von Gottes Volk damals? Und die Israeliten, so lesen wir das ja gleich im ersten Vers, die taten wieder mal, was böse war in den Augen des Herrn. Und als Folge davon, da wurden sie eben wieder mal unterdrückt. Diesmal eben von den Philistern. Die Philister, die waren ein Volk, das während der Richterzeit vom Mittelmeer dahergesegelt kam und sich angesiedelt hat an der Küste und dann weiter landeinwärts. Und diese Philister, die machen also den Israeliten jetzt hier zu schaffen, und zwar für ganze 40 Jahre. Und das ist tatsächlich die längste Unterdrückungszeit, von der wir im ganzen Richterbuch lesen. Wenn wir so zurückdenken an den ersten Richter, der uns im Richterbuch begegnet ist, das war der Othniel in Kapitel 3, der hatte nach nur 8 Jahren Unterdrückung, kann man sagen, für 40 Jahre Ruhe gesorgt. Und jetzt sind wir also bei 40 Jahren nicht der Ruhe, sondern der Unterdrückung angekommen. Und daran sieht man, ja, wie es tendenziell so abwärts gegangen ist in dieser Richterzeit. Wie die Verwirklichung von dieser verheißenen Ruhe im gelobten Land für Gottes Volk in immer weitere Ferne gerückt ist. Und es ist nicht nur die Unterdrückung schlimmer und schlimmer geworden, sondern auch der geistliche Zustand von Gottes Volk. Die Unterdrückung, das habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, die Unterdrückung, die ist im ganzen Richterbuch ja immer nur ein Symptom, nur die Folge von dem Götzendienst der Israeliten. Wird also die Unterdrückung länger und schlimmer, dann gilt es quasi auch für deren Auslöser, nämlich für den Götzendienst. Und das wird auch hier in unserem Kapitel wieder deutlich und vor allem dann, wenn wir uns nochmal in diesen Kreislauf erinnern, der uns im Richterbuch immer wieder begegnet. Diesen Kreislauf von Götzendienst, Unterdrückung, Schrein zu Gott und Rettung durch den Richter. Aber hier jetzt am Anfang vom Ende, da ist was anders als sonst im Richterbuch. Hier ist zwar Götzendienst und dementsprechend auch eine lange, lange Unterdrückung, aber anders als sonst ist da niemand, der zum Herrn schreit. Sondern die Israeliten, die fügen sich offenbar einfach in diese Fremdherrschaft und in den Götzendienst, statt sich an Gott zu wenden. Und das ist es einmalig in der Richterzeit. Das Volk ist also am Ende der Richterzeit in seinem Götzendienst so sehr gefangen, dass es aus eigenem Antrieb trotz aller Unterdrückung nicht mal mehr diesen Schrei zu Gott über die Lippen bringt. Und da denkt man jetzt vielleicht, boah, das darf doch nicht wahr sein. Wie können die denn die göttlichen Verheißungen gegen so eine, keine Ahnung, göttliche Unterdrückung eintauschen? Aber geistlich gesprochen, da ticken wir vielleicht gar nicht so verschieden. Wir sind vielleicht manchmal, wie die Israeliten damals, ganz zufrieden mit den Götzen, die uns doch eigentlich zu Knechten machen. Auch wenn das heute andere Götzen sind als damals. Du setzt deine Zeit, dein Vermögen, deine Energie vielleicht nicht für Baal ein. Aber du schaffst es vielleicht nicht, dein Handy auch nur für ein paar Stunden wegzulegen oder den Computer auszulassen, nicht die neuesten Sneaker zu haben oder mal ein Fußballspiel zu verpassen. Oder du erträgst es nicht, wenn deine beste Freundin sich auch mal mit wem anders verabredet, einfach mal nicht dabei zu sein oder verbringst mehr Zeit vor dem Spiegel als nachher auf der Feier, zu der du eingeladen bist. Schnelles Vergnügen, Anerkennung oder das Äußere, was auch immer. Diese Dinge, die können uns derart gefangen nehmen, dass es uns gar nicht mehr in den Sinn kommt, wie viel schöner es doch eigentlich ist, frei davon zu sein. Die Israeliten, die haben sich hier jedenfalls mit den philistäischen Herren und ihren Götzen ganz gut arrangiert. Da ist kein Schrein zu Gott. Und wenn dir jetzt heute bewusst werden sollte, dass du eigentlich irgendwo Gefangener bist, von einem von unseren modernen Götzen sozusagen, und du noch dazu eigentlich ganz zufrieden damit bist und davon nicht mal loskommen möchtest, dann mach es zumindest in dem einen Punkt besser als die Israeliten hier zur Zeit Simsons und ja, komm damit zu Gott. Mit deinem Unvermögen, auch mit deinem Unwillen vielleicht. Sonst steckst du eben wie die Israeliten hier in einer Situation, die im Grunde ausweglos ist. Eingelullt vom Status quo sozusagen. Obwohl da ein so viel erfüllteres Leben auf uns wartet. Das jedenfalls ist also der Zustand der Israeliten gewesen. Oder hier und da ist es vielleicht auch unserer. Aber Gott sei Dank endet die Geschichte jetzt nicht in dieser Sackgasse. Genau in diese ausweglose Situation hinein, da kommt jetzt der Engel des Herrn und damit Gott selbst. Dieser Engel des Herrn, der ist im Richterbuch uns schon mal begegnet. Der hatte schon früher in Richter 6 auch mal den Richter Gideon berufen. Und schon da haben wir es gesehen, dieser Engel des Herrn, der ist eine Erscheinung von Gott selbst. Wie das auch der Manoah ganz am Ende von unserem Kapitel hier erkennt, wo er dann Vers 22 so sagt, wir müssen ganz bestimmt sterben, weil wir Gott gesehen haben. Gott selbst nimmt sich also mitten in dieser ausweglosen Situation seines Volkes an. Er erscheint Manoahs Frau und die Botschaft, die er dabei hat, die hat es wirklich in sich. Was Gott hier jetzt ankündigt, das ist nicht weniger als eine 180-Grad-Wende. Inmitten von dieser durch und durch gottlosen Gesellschaft, da soll jetzt ein Kind geboren werden, das durch und durch Gott geweiht, Gott hingegeben ist. Ein Nazirea von Mutterleib an, wie es da heißt. Und wer mit dem Begriff nichts anfangen kann, Nazirea, das waren eigentlich Männer oder Frauen, die sich durch ein Gelübde Gott für eine bestimmte Zeit geweiht haben. Entsprechend bedeutet das Wort auch so viel wie Geweihter, also jemand, der für Gott abgesondert ist. Und was so ein Nazirea machen musste, das ist im 4. Buch Mose im 6. Kapitel geregelt. Und die Nazirea, die durften 3 Dinge nicht. Die durften keinen Alkohol trinken, die durften sich nicht die Haare schneiden und die durften keinen Kontakt zu Toten haben. So ein Nazirea, das war also der Simson. Aber das jetzt nicht durch ein eigenes Gelübde, das er irgendwann mal abgelegt hätte, sondern eben aufgrund von einer göttlichen Verordnung. Und zwar nicht nur für eine bestimmte Zeit, sondern für sein ganzes Leben. Gott kündigt dem Manoah und seiner Frau also die Geburt dieses ganz besonderen Kindes an. Und diese Ankündigung, die erhält eben erst auf der Folie von dem Zustand von den Israeliten ihre ganze Strahlkraft, aus tiefer Gottlosigkeit zu einer völligen Hingabe. Und Gott macht das hier möglich ohne irgendein Zutun seines Volkes, noch nicht mal aufgrund von einem Schreien, aus reiner Gnade also. Und gerade, dass Gott als Eltern dieses Neubeginns sozusagen ja ein kinderloses, unfruchtbares Paar auswählt, das unterstreicht, das versinnbildlicht ja nur, wie unüberwindbar dieser Graben von Israel zu diesem Neuanfang eigentlich ist. Wie unmöglich der Schritt aus so einer tiefen Gottlosigkeit zur völligen Hingabe eigentlich ist. So untauglich wie der Manoah und seine Frau als Eltern waren, so untauglich ist Gottes Volk hier eigentlich für diesen Neuanfang. Und ja, wir dürfen da jetzt auch nicht meinen, dass die Eltern von dem Simson, dass sie zwar unfruchtbar gewesen wären, dafür aber ja irgendwie anders wesentlich heiliger gewesen wären als der Rest vom Volk. Nein, das war nicht der Fall. Zwar schenken sie den Gottes Ankündigungen hier Glauben, was gut ist, aber es liegen trotzdem deren Schwächen auch irgendwie mehr oder weniger offen zutage. Und ich nenne jetzt hier mal nur 2 Beispiele, die uns in dem Text begegnen. Beispiel 1. Gott muss den Eltern hier offenbar sogar 2-mal einschärfen, dass Manoahs Frau nichts Unreines essen darf. Und jetzt ist dieses Verbot, Unreines zu essen, aber gar keine Besonderheit von diesem Nazirea-Gelübde, sondern das sollte nach Gottes Willen eigentlich jeder Mann und jede Frau in Israel tun, nicht nur Nazirea. Das war eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Es war im Gesetz von Mose allen Israeliten vorgeschrieben, nichts Unreines zu essen. Das ist also in etwa so, wie wenn ich einem Bäcker, der morgens zur Arbeit geht, sage, oh, vergiss aber ja nicht, das Brot zu backen. Das ist eigentlich überflüssig. Dass Gott Simsons Eltern hier also an seine ganz allgemeinen Gebote erinnern muss, das zeigt nur, wie weit gerade diese Gebote weg waren von Gottes Volk und auch von Simsons Eltern. Okay, Beispiel Nummer 2. Bei dem Manoah, da können wir außerdem noch sehen, ja, dass er so ein bisschen ein verdunkeltes Gottesbild vielleicht hat. Nicht nur, dass er den Engel des Herrn hier nicht als eine Erscheinung Gottes erkennt, sondern der Manoah, der meint hier wohl auch Gott so ein bisschen, ja, vielleicht austricksen zu können. In Vers 8, da wendet er sich ja mit einer Bitte, mit einem Gebet direkt an Gott. Und er bittet darum, dass dieser Bote nochmal vorbeikommt, damit er uns lehrt, was wir mit dem Knaben tun müssen. Und als Gott dieses Gebet dann erhört und der Engel wieder erscheint, da und der Manoah, der hält ihn natürlich nur für einen menschlichen Boten, aber als dieser Engel dann wiederkommt, da stellt er ihm gerade nicht die Bitte, die er in seinem Gebet formuliert hatte, ne, was sie als Eltern mit dem Kind machen sollen, sondern da will er eher seine Neugier dann befriedigen und er fragt nach der Ordnung und den Taten, die sein Sprössling dann mal auf die Wege bringen wird. Kurz, der versucht hier so ein bisschen doppeltes Spiel mit Gott zu treiben. Er bittet Gott um das eine, will dann aber eigentlich das andere wissen, was ihm aber natürlich misslingt. Er bekommt nur die Antwort auf sein ursprüngliches Gebet. Das ist die Antwort, die Gott im Grunde auch schon seiner Frau gegeben hatte. Der Simson soll ein gottgeweihtes Leben führen und sie als Eltern, sie sollen dafür sorgen, dass es auch von Anfang an, von Mutterleib an, so ist. Ja, Simsons Eltern, die sind also untauglich, untauglich als Eltern dieses heiligen Erlösers. Nicht nur biologisch, sondern auch geistlich gesprochen. Die fallen gegenüber der Heiligkeit, die dieser Erlöser haben soll, ab. Die spiegeln eben den Zustand von Gottes Volk insgesamt wider. Und naja, eben, vielleicht auch hier und da unseren. Auch wir müssen ja immer mal wieder an dieses christliche Einmaleins erinnert werden, so wie Manoas Frau an das von Israel. Denkt zum Beispiel mal an die Bergpredigt. Wer ist nicht mal zornig auf seinen Bruder? Wer geht schon immer gern die Extrameile? Wer hat seine Blicke immer unter Kontrolle? Wir sollen vollkommen sein, wie auch unser Vater im Himmel vollkommen ist, heißt es da. Und wir sind es eben nicht. Stattdessen sind wir von Natur aus vergesslich gegenüber Gottes Taten und auch seinen Geboten unrein. Und wir versuchen vielleicht genauso ein doppeltes Spiel mit Gott zu spielen wie der Manoah hier. Wir beten manchmal vielleicht mit Hintergedanken oder halten Geboten nicht so sehr, weil wir Gott irgendwie lieb haben, sondern weil wir geistlich wirken wollen. Vielleicht setzen wir in der Gemeinde eine fromme Maske auf, beten oder fasten, hauptsächlich für und vor anderen, während wir in unseren eigenen vier Wänden gar nicht dementsprechend leben. Aber sowas funktioniert vielleicht vor Menschen, aber das funktioniert nicht gegenüber Gott. Wie Gott den Manoah hier auflaufen lässt, so können wir auch wir nicht damit rechnen, dass unsere dunklen Ecken und unsere geheimen Gedanken unentdeckt bleiben. Gott kennt unsere wahre Motivation. Wenn wir also irgendwo so ein doppeltes Spiel zu spielen versuchen, dann heißt es für uns eigentlich Schluss damit und Schluss auch mit einer Vergesslichkeit gegenüber Gottes Geboten. Und wenn wir das nicht schaffen oder nicht wollen, dann bleibt uns doch immer noch das Schreien zu Gott. Lasst uns alles tun, nur nicht zufrieden sein mit einem Leben, das so in einem geistlichen Halb- oder Tiefschlaf vor sich hin plätschert. Auch dann nicht, wenn sich die Ketten, in denen wir liegen, geistig gesprochen, so bequem und weich anfühlen, wie das vielleicht in unseren Tagen heute der Fall ist. Unser Zustand, der ist nämlich vielleicht bedenklich und tauglich oder würdig für den Erlöser, für den Neuanfang sind wir von uns aus nicht. Ganz so wie Israel das damals war, ganz so wie Manoah und seine Frau das waren. Und doch Gott wird hier aktiv und er kündigt genau diesen Neuanfang an. Nicht wegen uns, nicht durch uns, sondern durch einen ganz für Gott geheiligten Erlöser. Und das aus reiner Gnade. Und genau das soll unser Ansporn sein, es jetzt besser zu machen. So wie Manoah und seine Frau, die dann dem Herrn am Ende ein Opfer bringen und damit im Grunde sagen, ja, du schenkst uns unverdient diesen Erlöser. Jetzt wollen wir dir auch dienen. Damit komme ich langsam zum Abschluss für heute. Ja, dieser Bericht, den wir gehört haben jetzt, der weist über sich selbst hinaus. Der führt uns aus so einem ausweglosen Zustand der führt uns diesen Zustand vor Augen, in dem wir sündige Menschen und du und ich, wir gehören da eben dazu, indem wir von Natur aus von Anfang an erstmal stecken. Und wir kommen da aus eigener Kraft nicht raus. Wenn unser Text eins klar macht, dann dass es nur einen einzigen Ausweg gibt, nämlich ein gnädiges, ein unverdientes göttliches Eingreifen und einen Erlöser, der durch und durch heilig ist. Aber wie wir jetzt im Laufe der nächsten Wochen sehen werden, der Simson, der war dieser heilige Erlöser nicht. Der Simson, der bleibt nur ein Schatten von unserem wahren Retter, von Jesus Christus. Jesus ist gekommen, nicht um uns nur von den Folgen von einem Götzendienst und zu retten, nicht nur uns frei zu machen von den Folgen der Sünde, wie der Simson eben die Israeliten nur von den Symptomen befreit hat, sondern Jesus ist gekommen, um das Problem bei der Wurzel zu fassen. Und Gott wird niemanden enttäuschen, der dafür auf ihn vertraut. Wir müssen nicht Gefangene der Sünde bleiben. Unser Leben, wie drunter und drüber das auch manchmal sein mag, das ist keine Sackgasse. Vertraut drauf und keine Angst. Bei Gott, da gibt's anders als bei uns kein doppeltes Spiel. Da ist auch kein doppelter Boden. Wir dürfen ja nicht den Fehler begehen von dem Manoah und Gott hier misstrauen. Der Manoah, der dachte, Gott wäre ihnen am Ende eigentlich zu ihrer Vernichtung erschienen, dass alle Ankündigungen nur ein Fake waren und er und seine Frau jetzt sterben müssten, weil sie ja Gott gesehen haben. Aber so ist es nicht. Dass Gott nicht so ist, das hat Manoahs Frau auch verstanden. Und auch für uns kommt dann der Tag, an dem wir, unwürdig wie wir sind, Gott gegenüberstehen werden. Und auch wenn wir dann wie Simsons Eltern nicht viel verstehen, wenn wir nur an diesen angekündigten Erlöser glauben, dann werden auch wir leben. Leben in der neuen Schöpfung und leben in der Ruhe, die dem Volk eigentlich schon lange vorher verheißen war. Amen.